Willkommen bei einer neuen Folge Klartext. Ulrich Mies und ich sprechen ab jetzt regelmäßig in unserem neuen Format Klartext über aktuelle politische Entwicklungen. Kurz vorab, auf YouTube stellen wir aus taktischen Gründen nur eine verkürzte Version des Gesprächs ein oder aller unserer Gespräche ein. Die vollständige Sendung könnt ihr euch auf der für alle frei zugänglichen Website unseres Magazins manova.news ansehen, die ihr auch in der Videobeschreibung findet. Und aus technischen Gründen gibt es manchmal vielleicht eine Zeitverzögerung bei uns. Wenn das auftritt, versuche ich mit Hilfe von Zeichensprache Uli darauf aufmerksam zu machen, wenn ich mich zu Wort melden möchte. Mal gucken, ob das klappt. Kommen wir zur Sache. Heute widmen wir uns den Kriegsvorbereitungen in Europa und versuchen herauszuarbeiten, dass eine Absicht dahinter steckt, die durchschaut werden kann. Du selbst, Uli, hast das Thema ja in mehreren Büchern ausgiebig untersucht. Und eins deiner Bücher heißt ja sogar, Der tiefe Staat schlägt zu, wie die westliche Welt Krisen erzeugt und Kriege vorbereitet. Woran erkennen wir, dass in Europa ein Krieg und vielleicht sogar ein Weltkrieg vorbereitet und anscheinend sogar gewollt ist? Und seit wann wird er bereits vorbereitet?
Ja, Elisa, schön, dass wir uns heute wieder treffen können hier zu unserem Gespräch. Woran kann man das erkennen? Das ist ja eine sehr weitreichende Frage. Und ich versuche mal einigermaßen kurz und umfassend darauf zu antworten, indem ich einige Punkte nenne. Wir müssen ja sehen, Kriege jedweder Art. Zumal ja Weltkriege werden lange bevor sie in die sogenannte heiße Phase übergehen, konzeptionell, finanziell, strategisch, materiell, logistisch, aber vor allen Dingen eben propagandistisch vorbereitet. Und ich will im Folgenden ganz grob und schnell vier Punkte unterscheiden. Erstens, Kriege sind das Ergebnis aus meiner Sicht einer Staatskonzeption auf der Grundlage von Macht und Herrschaft und vor allem von Klasseninteressen. Das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, und zwar auch während dieses gesamten Gespräches. Also nochmal, Ergebnis einer Staatskonzeption auf der Grundlage von Macht und Herrschaft und Klasseninteressen. Der heutige Staat ist im Gegensatz zu seiner scheindemokratischen Selbstinszenierung ein Herrschaftsverband oligarchischer Parteienklicken, die die Demokratie stranguliert und ja, man kann heute sagen, weitestgehend abgeschafft haben. Und aus meiner Sicht brauchen wir auch nicht großartige weitere Beweise, denn diejenigen, die mit wachen Augen durch die Welt laufen, sehen ja, was hier passiert. Der demokratische Staat, so wie wir uns einmal rührend vorgestellt haben, der ist ja mittlerweile aus meiner Sicht zumindest Geschichte. Und die ideologisch gleichgeschalteten Parteienklicken und Parteienoligarchien haben die politischen Institutionen unter ihre Kontrolle gebracht. Und die Gewaltenteilung ist weitestgehend kollabiert und damit auch der Rechtsstaat. Alles dies hat nach den Begrifflichkeiten, der Rainer Mausfeld hat ja ein sehr interessantes und wichtiges Buch soeben auch geschrieben, Hybris und Nemesis. Also aus seiner Sicht ist das alles das Ergebnis, was wir heute erleben, einer sogenannten Entgrenzung von Macht. Das bedeutet einer unkontrollierten Machtvollkommenheit, aber er sagt auch Elitenvollkommenheit. Elitenverkommenheit. Die Eliten sind verkommen. Und wenn wir uns jetzt hier heute dem Thema Krieg gegen Russland oder überhaupt Vorbereitung des Krieges oder großen Krieges widmen, dann steht eben diese Kriegsvorbereitung gegen Russland wie jeder Krieg in diesem Zusammenhang von Elitenverkommenheit. Mein zweiter Punkt, den ich nennen möchte, also auf deine Frage, woran erkennen wir, dass sie den großen Krieg vorbereiten? Und da sage ich, es gibt kurz- und langfristig angelegte Kriegsszenarien. Im Falle von Welteroberungskonzepten wie zum Beispiel der USA, aber auch Großbritanniens können die Eroberungskonzepte ohne weiteres Zeitperioden von 100 Jahren oder sogar mehr überspannen. Und das sind also dann die Langfriststrategien. Und die sind im Wesentlichen auch unabhängig davon, wer da gerade an der Macht ist, wer da gerade die Regierung stellt. Diese Langfriststrategien laufen im Hintergrund. Mal sind sie mehr erfolgreich, mal sind sie weniger erfolgreich. Ich spreche hier Helfert-Mackenders Herzland-Theorie aus dem Jahre 1904 an, nach der der Staat die Welt beherrscht, die eurasische Festlandplatte mit all ihren Ressourcen unter Kontrolle bekommt. Ja, Mackender hatte als Weltbeherrschungsideologe der USA, aber vor allen Dingen damals hatten sie ja Großbritannien im Visier, all dies hatte zu gigantischen Verwerfungen, mit denen wir es eben heute zu tun haben, geführt. Und aus meiner Sicht sind all diese Verwerfungen, ist all dieser Irrsinn, der hier heute abläuft, maßgeblich zurückzuführen auf diesen Weltbeherrschungsanspruch. Mein dritter Punkt wäre, um beurteilen zu können, ob wir uns in einer Vor- oder großen Kriegsphase oder Vorbereitungsphase eines großen Krieges befinden, müssen wir uns neben der propagierten Spannungslage vor allem anschauen, wie sieht es denn aus mit den Aufwendungen für Militär und Rüstung? Und die haben in den letzten Jahren gigantisch zugenommen. Und vor allen Dingen müssen wir dann schließlich viertens beobachten, wie sie die Feindbilder abstimmen, wie sie da drauf sind. Wir müssen Feindbild und Propaganda beobachten. Und was die aktuelle geopolitische Gemengelage eben anbelangt, so ist völlig klar, dass die UdSSR früher und nun Russland der alte und neue Feind des Westens sind. Und man könnte eben sagen oder muss sagen, dass Russland im Rahmen dieser neuen Feindesphase, so möchte ich das mal bezeichnen, spätestens seit Mitte der 1990er Jahre als neuer Feind aufgebaut wurde, als alter und neuer Feind. Zwischendrin hatten wir mal so eine kleine Pause. Ja, da haben wir ja auch gedacht, mit der Wende würde jetzt Völkerfreundschaft, Frieden und Liebe die Welt, erobern können, ist aber leider so nicht gekommen. Das ist bedauerlicherweise die Sachlage. Und dann kommt eben zusätzlich noch hinzu, die haben ja nicht nur vor, Russland platt zu machen, sofern sie es denn schaffen. Aus meiner Sicht werden sie das nicht schaffen, ohne sich selbst vollkommen zu ruinieren. Ist dann im Jahre 2012 Obama dazu übergegangen, mit seinem sogenannten Pivot to Asia einen weiteren Feind aus der Taufe zu heben, nämlich China. Das ist ganz grob umschrieben, das, was ich oder auf deine Frage hin eben, wie erkennen wir jetzt, dass die den Krieg vorbereiten?
In deinem Buch, in deinem neuesten Buch, das Einmaleins des Staatsterrors, da bezeichnest du ja auch die USA als imperialistischen Kriegsstaat. Nun ist es aber so, dass die USA und unsere Regierung Russland als imperialistischen Kriegsstaat bezeichnen. Kannst du da die Unterschiede zwischen den beiden Großmächten herausarbeiten?
Ja, ich habe ja in dem Buch geschrieben, in einem Kapitel, wo ich also herausarbeite, was ist eigentlich Staatsterror, da habe ich ja Soft- und Hardcore-Varianten dargestellt. Und bei der Soft-Variante eine und jetzt bei der Hardcore-Variante ist eben der Krieg der ultimative Staatsterror. Und da muss man leider sagen, dass die Außenpolitik der USA seit 1798 vom Krieg beherrscht wird. Und genau deshalb sage ich, die USA sind ein imperialistischer Kriegsstaat, also seit mehr als 200 Jahren. Ja, das habe ich mir ja nicht ausgedacht, weil ich jetzt hier von Putin bezahlt würde, sondern das ist die bittere Wahrheit. Die USA haben weltweit hunderte Kriege angezettelt seit dieser Zeit. Und es gab auch kaum ein Jahr, in dem sie nicht mit irgendeinem anderen Staat im Kriegszustand lagen, Geheimdienstoperationen durchführten, Attentate durchführten, Aufstände bekämpften und also im Wege von Counterinsurgency bekämpften und so weiter. Und wer sich dafür interessiert, der kann sich ja natürlich mal in den Bibliotheken, wenn sie die noch nicht ausgeräumt haben, da schlau machen.
Wir von Manova wollen den vielen Zumutungen der Politik mit mutiger Aufklärung und lebendigen Debatten begegnen. Wenn Sie etwas für unabhängigen Journalismus übrig haben, bitten wir Sie herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung. Vielen Dank.
Und konkret bedeutet das, Elisa, dass die USA in der Zeit, in dieser Zeitspanne 1798 bis 1945 165 Auslandsoperationen durchgeführt haben oder hatten. Und davon dauerten zahlreiche auch mehrere Jahre. Und nach 1945 ging es dann richtig, nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann richtig zur Sache. Und da listet ja selbst ein offizieller Kongressreport, habe ich mir also auch nicht ausgedacht, sondern kommt also aus dem Staatsapparat selber. Sie listen weltweite Einsätze 282 Militäroperationen. 282 Militäroperationen. Aber viele kleinere sind natürlich da auch gar nicht gelistet, wie kleinere Scharmützel und so weiter. Die sind ja noch nicht einmal in dieses Gesamtbild einbezogen. Ja, so muss man das sehen, ja?
Du hattest ja auch so eine Grafik mir geschickt, die können wir vielleicht einblenden,
ja,
wo das gut, ja, zu sehen ist.
Gerne, gerne. Nur ist es so, in dieser Grafik habe ich ja aus zwei Büchern das nur eingefügt. Das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was auch auf eine DIN A4-Seite passt, ne? Ja. Muss man leider sagen, in diesen US-geführten Kriegen mussten seit 1945, keiner weiß das so genau, 20 bis 30 Millionen Menschen ihr Leben lassen, von der Zerrüttung der Infrastruktur, von zerrütteten Familien, von verkrüppelten Menschen und so weiter ist da noch gar nicht die Rede. Ja, also es ist so ein Irrsinn. So, und wer jetzt hingeht und sagt, Russland ist der einzig wahre imperialistische Kriegsstaat, da muss ich mich dann mit Beleidigungen zurückhalten. Da kann man einfach nur noch sagen, der ist also vollkommen Opfer der Propaganda, beziehungsweise ist Systemführer der Propaganda. Ja, und diese Wahnsinnsidee, die aber hier diese Regierung, aber nicht nur die deutsche Regierung in die Welt setzt, dass ja jetzt Russland der wahre imperialistische Staat sei, bezieht sich ja eigentlich auf diese Militärintervention vom 24. Februar 2022 in die Ukraine. Und auch da denken sie wieder nicht richtig, da schalten ihr Gehirn nicht ein, weil natürlich eine solche Militärintervention nicht aus dem heiteren Himmel kommt, sondern die ist das letzte Glied einer langen Kette zeitgeschichtlicher Erlebnisse, Erfahrungen und Ereignisse, die Russland eben durchgemacht hatte in dieser Zeit. Und dann sind die eben interveniert. Das ist keine Entschuldigung, das ist nur eine Erklärung. Und für die Berliner Regierung, die nennt das dann ja Zeitenwende. Also die ganze Weltgeschichtsschreibung scheint für diese Leute dann mit dem Februar 22 erst einzusetzen. Also ich weiß nicht, wer so einen Sprung in der Schüssel hat, dem ist gar nicht mehr zu helfen. Ja. Also das heißt, für sie beginnt eigentlich die Zeitenwende, die neue Zeit, nicht? Im Februar 22. Ich sag nur, ich habe mir das ja alles durchgelesen. Ich habe dazu ja auch ein Kapitel im neuesten Buch geschrieben. Ich habe selten etwas Blöderes, etwas Dämlicheres gelesen als diese Darstellung zur Zeitenwende, weil es einfach nur armseliges Klipschulniveau ist. Weißt du, wir hätten, ich habe ja begonnen mit meinem politikwissenschaftlichen Studium 1972, da hätten die mir keinen Proseminarschein gegeben, da hätten sie mich rausgeworfen und gesagt, mach was anderes, werd Schuster, oder nicht um den Schusterberuf zu beleidigen, aber das ist nichts für dich, ja? Mach einfach was anderes. Naja, und da muss man leider sagen, dieses Klipschulniveau gilt eigentlich vergleichbar für diese vor kurzem in Kraft getretene nationale Sicherheitsstrategie. Da haben sie ja ein paar Jahre dran rumgebastelt und rumgeschrieben, um die dann auf die Schiene zu setzen. Interessant ist in diesem Zusammenhang aber auch die Begriffsbildung, denn National Security Strategy, dieser Begriff kommt eigentlich aus den USA, die haben das also übernommen. Daran sieht man eigentlich auch, allein von der Begriffsbildung her, ebenso wie bei der Bezeichnung des deutschen Innenministeriums, dass die ein Vasallenstaat der USA sind. Ganz klar, das ist einfach völlig durchgängig. Also der Mausfeld hatte ja gesagt, Elitenverkommenheit. Ich sage einfach, diese Papiere sind also wirklich auf der Grundlage eines vergleichbar intellektuell armseligen Niveaus geschrieben und sind aus meiner Sicht Papiere für Elitenverblödung. Elitenverblödung und Verkommenheit, die sind einfach intellektuell, sind die nicht auf der Höhe der Zeit oder können nicht mehr analysieren oder wollen nicht mehr analysieren oder machen nur noch pure Propaganda. Ich glaube nicht, dass die blöd sind, ehrlich gesagt, gar nicht, sondern es ist bösartige Propaganda und Ausweis von Elitenverkommenheit. Aber dazu kann ich ja nur sagen, Elisa, wer sich in seiner eigenen Macht suhlt, der muss sich ja auch gar nicht mehr um intellektuelle Redlichkeit bemühen. Das tun die ja auch nicht. Und so ist eben aktuell bedauerlicherweise die Sachlage. Ja, ganz kurz vielleicht noch. Die USA wollten immer den großen Konflikt mit Russland. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, also im Wege dieser Langzeit- und Langfriststrategie mit gewissen Entspannungsphasen, die auch waren auch mal dazwischen, aber im Großen und Ganzen ist das die Idee, Russland zu besiegen. Und das ist eben die aktuelle geopolitische Situation, die wir haben, die natürlich aber auch innenpolitisch voll durchschlägt. Das ist ja das Furchtbare und das sehen wir natürlich, wenn man daran, dass die Bevölkerung propagandistisch tagtäglich beschallt wird und sich diesen geistigen Dreck reinziehen soll. Das tut man aber dann freiwillig, wenn man sich vors Fernsehen setzt oder Radio hört. Ich kann davon nur abraten. Also und ja, die Folge einer solchen Kriegswirtschaft, in die die ja hinein investieren, jetzt also aber Milliardenbeträge. Ich denke nur an dieses Sondervermögen Bundeswehr, also Sonderschulden Bundeswehr, aber das reicht ihnen ja gar nicht. Die möchten ja noch mehr. Also die Folge ist eine kaputte Gesellschaft, die haben wir ja eigentlich schon, vor allen Dingen auch nach Corona. Da haben sie ja schon Billionen versenkt und das geht jetzt weiter in die Kriegswirtschaft hinein. Folge werden kaputte Gesellschaften sein, nicht nur in Deutschland, Niedergang der zivilen Wirtschaft, alles das, was hier aktuell abläuft. Nicht Kollaps, soweit sind wir noch nicht ganz, aber die Infrastruktur verkommt immer mehr. Und was völlig klar ist, das Ganze wird zu einer schleichenden Verarmung, hoffentlich nicht noch zur Verelendung breiter Bevölkerungsschichten führen. Das ist das, was aber hier im Augenblick abgeht, Elisa.
Wow. Das muss man erst mal sacken lassen. Das ist...
Ja, hast du einen Schnaps? Trink doch erstmal einen Schnaps.
Okay. Ja. Ja, aber also ich frage mich die ganze Zeit immer, wie ist dann überhaupt dazu gekommen, dass die Beziehungen zu Russland so zerrüttet sind? Kannst du das ganz kurz zusammenfassen?
Nee, kurz kann ich das leider nicht zusammenfassen. Ich versuche aber jetzt hier in einem Schnelldurchgang meine Position darzulegen, wie es dazu gekommen ist. Ich kann hier natürlich in so einem kurzen Interview den Prozess der Zerrüttung von Staatsbeziehungen kann ich hier nicht nachzeichnen, also in extenso. Ich kann mich hier nur auf ein paar Punkte reduzieren, ein paar wichtige Aspekte nennen. Ich habe gesagt, der Konflikt zwischen dem Westen und Russland ist locker 100 Jahre alt, der durch Entspannungsperioden unterbrochen wurde, mehr durch Friedensperioden unterbrochen wurde. Der große Langfristkrieg wurde durch Friedensperioden unterbrochen. Ein ganz wichtiger Hinweis. Ich habe mich ja Vor dem Hintergrund meiner Kriegsdienstverweigerung in den 70er Jahren intensiv mit Friedens- und Konfliktforschung befasst, habe das so 20, 30 Jahre gemacht, dann habe ich auch mal Pause gemacht und so weiter. Ich kann also nur verweisen auf die Literatur, auf die ältere Literatur, die wieder hochaktuell ist, der kritischen Friedensforschung, die ist aber dann 20, 30 Jahre alt, und auf die einschlägige neuere Literatur zum Ukraine-Konflikt. Da braucht man nur mal einen kurzen Suchlauf machen bei Amazon, auch wenn man da nicht kaufen soll. Ich sage nur, dann findet man aber zumindest die entsprechenden Bücher zum Ukraine-Konflikt. Man muss sie nur mal lesen. Aber die meisten da draußen, die jetzt da schwer im Kampf gegen rechts beschäftigt sind, die lesen ja sowas gar nicht. Also, wenn man die allgemeine Zusammenfassung bringen möchte, dann sage ich, dass das Ganze zurückzuführen ist auf den Weltführungsanspruch, auf den unipolaren Weltführungsanspruch der USA, maßgeblich aber dann nach 1945. Wir haben die ganze den alten Kalten Krieg hinter uns, und klar war dann nach 1945, dass die USA weitermachen wollten. 1949 wurde die NATO gegründet. Die NATO war nie etwas anderes als der militärische Gewaltarm im Dienste der US-amerikanischen Vorherrschafts- und Weltbeherrschungsideologie. Die wurde im Kalten Krieg fortgesetzt und nach der Wende 1990 eigentlich revitalisiert, neu aufgelegt. Und ist heute, wie ich vorhin schon gesagt habe, der aus meiner Sicht der wichtigste Grund für die verheerenden Zustände auf der Welt. Weltführungsanspruch. Ich sage mal ein paar ganz kurze Schlaglichter, das ist alles nicht vollständig. Es ging los 1991. Die Warschauer Vertragsordnung hat sich aufgelöst. Der Westblock unter Führung der USA wollte die NATO aber nicht auflösen. Warum wollte sie die nicht auflösen? Ganz einfach, es geht um brutale geopolitische Interessen, und die hätten sie nicht realisieren und durchführen können, wenn sie den Militärapparat minimiert hätten oder die NATO sogar aufgelöst hätten. Dann hätten sie nämlich ihren gesamten militärisch-industriellen Komplex mehr oder weniger liquidieren müssen. Das wollten sie nicht. Und dann wäre auch die eiserne Faust in dem Handschuh der Weltbeherrschungsideologie auch nicht mehr möglich gewesen, beziehungsweise man hätte die eiserne Faust nicht mehr einsetzen können. Also stand bereits kurz nach der Wende fest, dass die NATO nicht nur beibehalten werden sollte, sondern sogar dann in Richtung Erweiterung, Osterweiterung gehen sollte, um sich dort in den alten Satellitenstaaten der UdSSR festzusetzen. Die EU-Osterweiterung folgte dann jeweils auf dem Fuße. Dann interessant noch, 1992 geht's dann weiter, No Rivals Plan. Das ist ein Plan der neokonservativen Faschisten, wie ich sie nenne, um Verteidigungsminister Dick Cheney und anderen neokonservativen Komplizen, also 1992 entworfen. Und dieser No Rivals Plan, also das heißt also, die USA dulden keinen Rivalen auf dieser Welt, egal wer auch immer. Ja, und diese Ideologie wurde dann, oder dieses Positionspapier wurde dann mehr oder weniger umgeschrieben in die Defense Planning Guidance, die dann ja quasi diesen No Rivals Plan mehr oder weniger übernahm. Und wie ich sagte, jeder potenzielle Rivale der USA wurde dann für diese Neokonservativen mit ihrem Weltbeherrschungswahn eine Gefahr für das globale US-Sicherheitsinteresse. Und das galt für alle Regionen der Welt. Südwestasien, China, Ostasien, Russland, aber auch Europa. Und darum muss man eben auch sagen, weil sie sahen, dass man eine solche No-Rivals-Ideologie nicht hätte durchführen können ohne permanente Spaltung, ohne permanentes Aufrühren und Eingreifen in die nationalen Staaten und Sicherheitsstrukturen. Deshalb sind die dann ja auch unter Rumsfeld dazu übergegangen und haben dann das alte und das neue Europa entdeckt. Nicht? Also das alte Europa waren die mit Restvernunft. Und das neue Europa waren dann die neuen Kriegstreiber, die sie selber in die Regierungen implantiert hatten. Und das geht dann alles immer weiter, weil eines greift ja ins andere. Und deshalb kann man dann sagen, diese Art des alten und dann umgesetzt neuen Denkens der Rivalität findet man dann wieder in der Münchner Sicherheitskonferenz. Ne? Das ist dann Sicherheit. Immer wieder muss man sehen, es geht um Sicherheit und es geht nicht um Frieden. Und dann geht es auch noch weiter um einen ausgedehnten Sicherheitsbegriff. Aber vielleicht reden wir ja nachher noch dazu. 1904, ja bitte.
Ja, und Sicherheit ist ja eigentlich auch schon wieder so ein umgekehrtes Wort, weil eigentlich bedeutet es Gefahr, weil es bedeutet ja für niemanden Sicherheit. Also es ist ja auch wieder nur so ein...
Das ist im Grunde genommen auch wieder ein hochgradig ideologisch belasteter Begriff, weil aus dem hervorgeht, dass sie eigentlich ihr altes Denken konservieren wollen, was auf Rivalitäten aufbaut, was niemals auf Kooperation oder sogar Freundschaft aufbaut, sondern Sicherheit eben vor selbst erfundenen Feinden. Aber die kann man natürlich erfinden im Außen und im Innen. Die machen ja heute beides. Ja, also das wäre vielleicht auch nochmal ein hochinteressantes Gespräch, wie sie eigentlich, weil wir uns heute auf diese geopolitische, unappetitliche Lage konzentrieren, wie sie den Feind nach innen gleichzeitig bekämpfen. Das sind nämlich wir, Leute mit Restverstand. Ja, und deshalb muss man eben dann, diese Sicherheit bezieht sich immer auf ein völlig krankes, auf Rivalitäten und Über- und Unterordnungsverhältnissen basierendes Denken. Und wenn man da raus will, dann muss man natürlich Friedensanalysen machen, da muss man Friedenspolitik betreiben. Das hat die kritische Friedensforschung der 70er und 80er Jahre gemacht und dann haben sie die ja auch gekillt. Dann haben sie denen, die haben sie finanziell trockengelegt. Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, der Dieter Sengers war da mal Direktor. Und gucken diesen Laden da jetzt mal an, das ist so eine Regierungsveranstaltung, nicht? Dafür kriegen die dann Kohle, ist doch klar. Elisa, noch mal ganz kurz weiter. 1900, habe ich deine Frage beantwortet?
Ja, ja, ja.
1994 dann NATO Expansion Act und NATO Revitalization Act. Ab 1994 macht sich die Clinton-Administration für die NATO-Erweiterung stark. Also ab 94, drei oder vier Jahre nach der Wende war eigentlich schon klar, wir wollen uns ausdehnen. So, und das alles in den Bereich, der hochsensibel war natürlich, weil Russland lag zu der Zeit nach der Herrschaft dieses besoffenen Jelzin am Boden. Haben Sie die Chance für sich gesehen, jetzt greifen wir mal auf die eurasische Festlandplatte. Ja, dann 1900, da sind wir auch schon gleich wieder weiter beim Thema. 1996 ist für unsere Zuhörer nichts Neues. Ich sage es nur einfach nochmal zur Vervollständigung. Erscheint Zbigniew Brzezinskis Buch Die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie der Vorherrschaft, dann 1997 in die deutsche Sprache übertragen. Da kann man einfach nur sagen, aus meiner Sicht immer noch ein Standardwerk der US-amerikanischen Außen- und Aggressionspolitik. Denn da stand damals hat er der schon geschrieben, in einem Zeitrahmen von etwa 10 Jahren, von 2005 bis 2015, sollte die Integration der Ukraine in den westlichen Block verwirklicht werden. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, nicht? Die sind ja noch nicht fertig. Der Brzezinski hatte gesagt, 2015 wollen wir die schon im Sack haben, die Ukraine. Hat bisher so nicht geklappt. Der hat aber auch gesagt, Schweden und Finnland sollten bis 2010 den USA unterstellt werden. Hat auch noch nicht zeitlich so funktioniert, klappt aber jetzt dann mit einem Verzug von etwa 10 Jahren. 1999 erfolgt die Bombardierung Belgrads. Der eigentliche Grund war aber, Ex-Jugoslawien musste wegen seiner positiven Beziehungen zu Russland von der Landkarte getilgt werden. Im selben Jahr begannen die NATO-Osterweiterungen, also ab 1999 begannen ja die NATO-Osterweiterungen in einer Vielzahl von Schritten bis heute, bis an die russischen Grenzen. Heute ist Russland von den baltischen Staaten bis zur Ukraine von der NATO umkreist. Muss man sich auch mal reintun. George Friedman hat das vor einigen Jahren bestätigt und klar dargelegt, dass es, der Friedman ist ja auch heute noch ein ganz wichtiger geopolitischer Stratege, ja, der hat ja gesagt, also Ziel der USA und Großbritanniens war immer ein Cordon sanitaire, also einen Schutzgürtel zu legen, um Russland und Deutschland voneinander zu trennen. Und das haben sie geschafft. Aber auch mit Hilfe dieser Typen, die hier in Deutschland regieren, ne, seit der Wende. 2000, dann kann man dann sagen, geht's dann munter weiter. Der Weltbeherrschungsplan der USA zieht sich durch alle außenpolitischen, sicherheitspolitischen und geheimdienstlichen Papiere. 2000 kam dann diese Gruppierung Project for a New American Century in ihrem Papier Rebuilding America's Defenses. Diese Ideologie, also auch ganz klar darauf gerichtet, den US-amerikanischen militärisch-industriellen und Sicherheitskomplex nicht sterben zu lassen, sondern zu revitalisieren und auszubauen. 2004 dann Orangene Revolution in der Ukraine, 2008 inszenierte Destabilisierung in Georgien, 2014 Vorbereitung des Maidan-Putsches, und dann schließlich auch die Durchführung des Maidan-Putsches als Geheimdienstoperation mit 100 Toten. Und dieser Putsch war dann die Initialzündung für die Auslösung des Ukraine-Krieges, der dann bis heute immer weiter eskalierte. Wolfgang Effenberger hat mich noch auf zwei weitere US-Papiere hingewiesen. Im Oktober 2014, also ein halbes Jahr nach dem Maidan-Putsch, tritt dann die US-Langzeitstrategie, militärische Langzeitstrategie Win in a Complex World 20 bis 40 in Kraft. Im Oktober 2017 dann das Strategiepapier der US Army is preparing for decades of Hybrid Wars 2025 bis 2040. Die US-Armee bereitet sich auf hybride Kriege für die Jahre 2025 bis 40 vor. Ja, bitte, Elisa.
Kannst du kurz erklären, was hybride Kriege bedeutet?
Hybride Kriege sind nicht mehr, wie wir den Krieg früher kannten, totschießen und Panzer auffahren lassen, sondern der hybride Krieg umfasst eigentlich alle Formen des Krieges, die auch weit über diesen reinen Hardware-Einsatz mit Blutfließen und so hinausgehen. Der hybride Krieg schließt ein Propaganda, psychologische Operationen und so weiter, denn die sind deutlich preisgünstiger als diese harten Militärkonfrontationen mit Bombenschmeißen und Raketenschießen oder Schiffe versenken und so weiter. Also hybride Kriege umfassen das gesamte Kriegsspektrum das ist das, worauf sie sich vorbereiten. Also Cyberspace und so weiter, all diese unter Einsatz des gesamten Internets, unter Einsatz von KI und so weiter. Das gehört alles zu dieser Riesenspannbreite hybrider Kriege. Aber ich glaube, ganz besonders wichtig ist eben da die Softpower der Gehirnwäsche der breiten Bevölkerung oder auch des Unterkontrolle-Kriegens der sogenannten Zivilgesellschaft. Also und die führen ja auch Krieg nach uns, gegen uns.
Also die Spaltung zum Beispiel, die ja jetzt auch jeder schon selbst...
Alles, gehört alles dazu, das ist alles, gehört alles zu dieser ganzen, zu diesem ganzen Komplex hybrider Kriegsform, aber da dann eben die Unterabteilung OOTW, Operations Other Than War. Also psychologische Operationen. Ja? Ja, dann kann man eigentlich sagen, die geschürten Spannungen bis Februar 22 führten dann dazu, dass Russland den Kanal voll hatte und dann diese Militärintervention in die Ukraine durchführte. Ich sage nochmal, keine Entschuldigung, nur eine Erklärung. Die Vorgeschichte muss man in etwa begreifen, sonst versteht man gar nichts. Aber diese Leute, sowas haben wir ja auch hier im Dorf, die sich dann da diese Ukraine-Fähnchen jetzt zur Solidarität ins Schaufenster stellen, die verstehen aus meiner Sicht gar nichts. Interessant ist aber noch in diesem Gesamtkontext, dass Bemühungen um einen Waffenstillstand ja bereits einsetzten, kurz nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges 2014, nämlich im Rahmen dieser sogenannten Minsk-Abkommen. Ja, und die wurden aber nun wieder, weil der Westen wollte ja den Krieg und er will den ja auch weiter, na, also bis zum letzten Ukrainer muss dieser Krieg ja weitergeführt werden von diesen Irren. Dieses Minsk-Abkommen wurde bereits torpediert. Und die Merkel hat ja 22 meines Wissens dann zugegeben, wozu diese Minsk-Abkommen eigentlich genutzt wurden, nämlich die Ukraine weiter aufzurüsten. Also sowas von perfide und widerwärtig und sowas von verkommen im Hirn kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ja? Also ich habe einen Partner, der Putin hat ja auch immer noch von Partnern gesprochen. Von welchen Partnern er da eigentlich redete, ist mir bis heute nicht klar. Mit solchen Partnern würde ich keine Verhandlungen führen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber auf der internationalen und diplomatischen Ebene muss man da sehr viel behutsamer vorgehen, als ich jetzt hier mit meiner großen Schnauze. Ja, dann... ganz klar geht's ja noch weiter. Dann gab's ja weitere Bemühungen einige Jahre später, also 2015 diese Minsk-Geschichte, dann 22 März und April gab's Waffenstillstandsbemühungen im Rahmen dieses Istanbul-Kompromisses. Die wurden dann von Großbritannien und den USA torpediert. Dieser Mann mit diesen wirren Haaren aus Großbritannien, der ist dann ja auch in die Ukraine gereist und hat denen das Stoppschild, dem Selenskyj das Stoppschild vor die Nase gehalten und gesagt, ihr macht jetzt hier mal schön weiter. Ne? Also völlig klar ist, der Westen unter Führung maßgeblich der USA, Großbritanniens, aber bedauerlicherweise nicht nur dieser, soll offensichtlich bis zur Erschöpfung, wie ich gesagt habe, bis zum letzten Ukrainer geführt werden. Ich nenne das ein internationales Großverbrechen, organisierte Regierungskriminalität, organisiertes Regierungsverbrechen. Man kann nicht nur immer den Finger auf den anderen zeigen, sondern man muss den Balken im eigenen Auge sehen und den sollte man erstmal rausnehmen und sich dann über das Streichholz im Auge des anderen aufregen. Ja, aber nicht nur allein die USA, wie ich gesagt habe, sind an dieser Verschärfung dieses gesamten Zustandes schuld, sondern wir haben ja auch im eigenen Lande Kriegsheißmacher gegen Russland, nicht? Und die sind ja offenbar so sehr an einer Verschärfung dieses ganzen Konfliktes interessiert und orientiert, dass sie offensichtlich auch alle Konsequenzen für Deutschland und Europa nach einer Konfrontation mit Russland in Kauf nehmen. Was wollen die eigentlich? Wollen die Europa oder Zentraleuropa zu einem Schutthaufen machen oder was? Denn völlig klar ist doch, dass wenn die weiter eskalieren und möglicherweise auch noch Raketen liefern, wie diese Taurus-Raketen, dann kann von der ukrainischen Grenze aus bis nach Moskau geschossen werden. Und was dann die Konsequenz sein würde, möchte ich mir nicht ausdenken. Eine absolute Katastrophe. Und da sage ich einfach, was glauben diese Wahnsinnigen, die gehören ja in eine geschlossene Psychiatrie, gar nicht mehr in eine offene Psychiatrie, was glauben die eigentlich gewinnen zu können? Die Namen muss ich nicht nennen, die kennt hier mittlerweile jeder, ne? Diese Leute müssten eigentlich sofort verhaftet werden. Ja, wegen potenzieller Kriegsverbrechen oder wegen der Störung internationaler Beziehungen oder wegen Hetze und so weiter. Statt sich um Friedensverhandlungen zu bemühen und diese auch ehrlich zu verfolgen, ruinieren sie Deutschland und Europa. Und sie sind ja aktuell auf dem besten Wege. Und da sage ich, wir werden von Wahnsinnigen regiert. Das ist die schlimme Sachlage. Ich habe vor ein paar Tagen noch ein Interview mit dem General Kujat. Ich bin ja Kriegsdienstverweigerer. Aber da muss ich sagen, da habe ich dann wieder großen Respekt vor Militärs. Die wissen nämlich, was Krieg bedeutet. Und diese Schwachmaten, die da regieren, die wissen ja offenbar gar nicht, was Krieg bedeutet. Die sollte man mal an die Front schicken. Ob die dann zurückkämen, ist eine andere Frage. Aber ein großer Verlust für die Menschheit wäre das nicht.
Ja, das denke ich auch immer in Bezug auf Waffenlieferungen, selbst wenn Leute aus der Bevölkerung dafür sind. Also dann, wie perfide ist das eigentlich, das zu befürworten, dass andere Leute dann in dem Krieg sterben für uns, wir geben dann die Waffen dahin, aber sie selbst würden gar nicht hingehen. Also
das ist einfach nur Blödheit. Das ist intellektuelle Verkommenheit, sonst gar nichts. Was anderes kann man dazu gar nicht sagen. Ja, aber ich bin ja jetzt schon über 70 und habe mich ja auch immer intensiv mit politischen Dingen auseinandergesetzt. Und mit zunehmendem Alter muss ich eigentlich sagen, wozu diese menschliche Spezies in der Lage ist, da wird mir immer mehr schlecht von. Mhm. Ja? Vor allen Dingen aber auch, und das ist das, da kommen wir ja auch nachher noch zu dieser ganzen Frage der Propaganda. Es ist einfach unfassbar, es ist unsäglich, wozu auch breite Menschenmassen in der Lage sind. Ja, es ist Wahnsinn, es ist absoluter Wahnsinn. Mhm. Und ich darf noch ganz kurz zitieren, was der Kujat gesagt hat, zwei Sätze. Das ist aus Epoch Times vom 19.02. Der hat gesagt, die Erweiterung der NATO um Staaten, die aus russischer Sicht das militärische Gleichgewicht zum Nachteil Russlands veränderten, sowie die einseitige Kündigung wichtiger Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträge durch die Vereinigten Staaten haben diese positive Entwicklung, da sage ich in Klammern, die Hoffnung auf einen nachhaltigen Frieden nach der Wende, Klammer zu, beendet. Ich denke beispielsweise, sagt der Kujat weiter, beispielsweise an den für das nuklearstrategische Gleichgewicht zwischen Russland und den Vereinigten Staaten so wichtigen ABM-Vertrag, den hat nämlich die Bush Junior George W. Bush Administration im Jahre 2002 gekündigt und jetzt nochmal Kujat weiter den INF-Vertrag, also das ist der Vertrag über Mittelstreckenraketen und den Vertrag über den offenen Himmel. So, das haben sie alles gekündigt, Zitat Ende. Und da kann ich dann nur sagen, ja, der Mann ist auf der Höhe der Zeit, der versteht, worum es geht, der ist Militär und der weiß, was Krieg bedeutet, habe ich vorhin schon gesagt. Aber noch weiter, Elisa, dann bin ich mit der Beantwortung dieser Frage durch. Der Krieg der USA gegen den Rest der Welt, das ist, muss man ja so sehen. Weil no rival, ne? Wir dulden keinen Rivalen. Macht selbst vor den eigenen Verbündeten nicht Halt und in diesem Zusammenhang steht ja auch der Anschlag auf die Nord Stream Pipeline. Und das war nichts anderes als eine de facto Kriegserklärung. Da haben sie gezeigt, pass mal auf, was wir machen können, wozu wir in der Lage sind, wenn ihr euch jetzt hier nicht von Russland löst. Ist eine de facto Kriegserklärung an die eigenen europäischen Verbündeten, maßgeblich Deutschland. Aber, und das ist das Erschütternde, dass diese politische Führung in Deutschland zu degeneriert und zu unterwürfig ist, wenigstens dagegen zu protestieren, auch wenn sie nichts dagegen hätten machen können, ehrlicherweise muss man das auch dazu sagen. Dann hätten sie wenigstens einen Rest an Würde dokumentieren können, aber darüber verfügen sie nicht.
Uff. Erstmal kurz durchatmen, das ist.
Dann trink dir wieder einen Schnaps.
Es ist wirklich frustrierend, das zu sehen, wie das.
Es ist, Elisa, wenn ich nicht psychisch einigermaßen stabil wäre, dann wäre ich schon von der Brücke gesprungen. Ja, und ich weiß das, dass viele Menschen, man kann die ja gar nicht zählen, auch im Zuge dieses Corona-Faschismus ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt haben. Nicht, wenn sie nicht durch diese Spritzenmörder umgebracht worden sind. Es ist sowas von abartig, und dass ich das jetzt in fortgesetzten Lebensalter noch erleben muss, ist nicht lustig. Es ist nicht lustig, wirklich nicht.
Na, versuchen wir mal. Ich versuche jetzt beim Thema.
Ich versuche dich mal zu fassen, ja.
Ja. Also nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Wenn jetzt Russland der böse Aggressor wäre, müsste sich das ja auch in den Rüstungsausgaben widerspiegeln. Hast du da irgendwelche Zahlen, wie die Lage ist? Die Rüstungsausgaben von Russland
im Vergleich zum Rest der Welt und Elisa, seit Jahrzehnten hat sich an dem strukturellen Bild eigentlich relativ wenig geändert. An dem strukturellen Bild, nicht was die Massierung der Ausgaben anbelangt. Davon rede ich jetzt gerade noch nicht. Strukturell hat sich nichts rund. Also wir müssen mal Folgendes sehen. Wenn wir uns also die aktuellen Daten zu den Militär- und Rüstungsausgaben auf der Welt anschauen, Military Expenditure nennt sich das, dann wird vor allen Dingen deutlich, wer hier der Weltkriegstreiber ist. Nicht Russland. Das gefällt natürlich einigen Schwachmaten und Ideologen nicht, aber wenn die wenigstens da mal drauf gucken würden, dann wüssten sie mehr. Nach den aktuellen Daten von SIPRI, also dem Stockholm International Peace Research Institute, entfielen auf die USA im Jahre 2022 39% der Weltausgaben für Militär und Rüstung. Circa 13 entfallen auf China und 8 auf Russland. Der Weltrüstungsausgaben, der Weltmilitärausgaben. Also weit mehr als ein Drittel entfallen auf die USA. Ich bin damit aber noch nicht fertig, weil das erstmal eine oberflächliche Betrachtung. Auf die NATO-Staaten entfallen Präter Propter, also grob 55% der Weltrüstungsausgaben. Und wenn wir die NATO-affinen, also die der NATO angeschlossenen oder freundlich gegenüberstehenden Staaten hinzunehmen, so entfallen ungefähr 75% der Weltrüstungsausgaben auf den westlichen Block. Darüber hinaus hat aber, und das steht aber in direktem Zusammenhang zu den Weltrüstungsausgaben, kein anderer Staat auf der Welt, die ganze Welt, in militärstrategische Einflusszonen aufgeteilt. Kann man sich im Internet anschauen. Northcom, Southcom, PACCOM, EUCOM und so weiter. Also 6 großstrategische Operationsfelder. AFRICOM und CENTCOM. Ich glaube, das waren sie auch. Ja, und da muss man sehen, etwa 1000 Militärstützpunkte. Das muss ja alles bezahlt werden irgendwie, ja? Und vor allen Dingen operieren die nach dem Prinzip von Full Spectrum Dominance. Alles das verschlingt gigantische Summen, und die offiziellen Zahlen korrespondieren zudem gar nicht mit den realen Aufwendungen für den Kriegskomplex in den USA, weil nämlich zahlreiche Positionen für Militär und Rüstung in anderen Haushalten versteckt sind. Die tauchen offiziell gar nicht auf, wie im Energieministerium oder im Department of Homeland Security und so weiter. Da hinzu kommen die Finanzierung von 17 Geheimdiensten. Alles das taucht in den offiziellen Verteidigungsausgaben gar nicht auf. Und ich sage ja immer, die besten Analysen kommen aus Großbritannien und den USA selber, nicht? Also ich bin ja ein Freund von all diesen Leuten. Ich bin da sehr amerikafreundlich, nicht? Was die Kritiker alle anbelangt, aber was die Regierung anbelangt eben nicht. Insofern bin ich kein Anti-Amerikaner, sondern bin sehr, sehr offen und habe da auch sehr viele Freunde, zumindest jetzt hier rein ideologisch. Das Project on Government Oversight, also Übersicht, eine eigene Organisation, die sich damit befasst, wofür die USA da Geld ausgeben, schätzt das mindestens 1,5 Billionen, nicht diese 800 Milliarden ausgewiesen, sondern etwa 1,5 Billionen auf diesen Kriegs- und Sicherheitskomplex entfallen, einschließlich dann der Kriegs-, Sicherheits- und Geheimdienstkomplexe und vor allen Dingen auch ein Riesenposten, der auch nicht auftaucht in den In den Rüstungsausgaben ist dann das ganze, der ganze Komplex der Nuklearwaffen, der ist nämlich im Energieministerium versteckt, und dann auch dieser unglaublich hohe Komplex für die Veteranenversorgung taucht da auch nicht auf, ist auch in anderen Haushaltsposten versteckt. Wenn man also diese Zahl zur Grundlage nähme, dann würde sich dieses Verhältnis noch weiter zu Ungunsten der USA verschieben. Dann würden die nämlich nicht 39%, sondern vielleicht 45% oder sogar noch mehr der Weltrüstungs- und Militärausgaben für sich vereinnahmen. So ganz kurz das zu dem bösen Russland. So ist die Sachlage. Und das sage, wenn man sich vor allen Dingen auch die Zahlen von NATO selber anschaut, die decken sich mit dem. Oder Zahlen vom IISS, International Institute for Strategic Studies in London. Da kommst du nur an die Zahlen schlecht dran, da musst du richtig Geld für bezahlen. Richtig, paar hundert Euro musst du dafür bezahlen, um an die Zahlen dran zu kommen. Musst du aber gar nicht. Die kannst du also woanders herholen. Kannst du die NATO-Zahlen nehmen, du musst dann gucken, wo du die Russland-Zahlen herkriegst.
Wenn man nur mal bedenkt, wenn das gleiche Geld, also oder nur ein Anteil davon mal ausgegeben, also es wird ja mal behauptet, es wäre kein Geld da. Wenn man bedenkt, man würde
Ja,
das
ist
gleiche
klar.
Geld ausgeben für Friedens, wie funktioniert Friedensarbeit
Elisa,
und ja.
sieh mal, es ist ein, wir befinden uns in einem ideologischen Krieg.
Ja.
Ja,
Aber
hybride
deswegen, dass
Kriegs.
einfach die Zuschauer auch mal sich die Frage, also auch diese Gedanken einfach zulassen, dieses ganze Geld, was immer da reinfließt, was dann so selbstverständlich ist, weil man sich ja angeblich immer gegen irgendwelche Feinde verteidigen
Aber
muss, die man selber erfindet. Und
ja,
das jetzt erscheint das den Leuten dann fast normal, dass so viel Geld dafür ausgegeben wird.
ja, ich meine, man muss ja nur sein Gehirn mal einschalten. Ich weiß aber gar nicht, das gelingt ja vielen immer weniger. Ich bin da auch sehr offen. Diese blöden Sprüche, die Kassen sind leer, die kenn ich ja schon aus der Zeit der neoliberalen Konterrevolution. Darüber habe ich ja in dem letzten Buch auch geschrieben. Die neoliberale Konterrevolution war die Grundlage für den Corona-Prozess und vor allen Dingen jetzt auch für diese laufende Kriegsnummer. Ja, weil hatte man den Leuten schon die Gehirne gewaschen und man hat den Staat der Bürgerinnen und Bürger, also den gemeinwohlorientierten Staat, ruiniert. Und einen gigantischen Geldfluss aus der Fläche der Bevölkerung in exklusive Sektoren der Konzernwirtschaft überführt, über die Privatisierung, sogenannten Privatisierung, Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung. Das war die heilige Dreifaltigkeit der neoliberalen Konterrevolution. Das waren die Grundlage. Die Gehirnwäsche ist 40 Jahre alt, locker.
Ja,
Ja,
und jetzt geht's halt in eine neue Phase, weil mich hat
so
das
ist es.
schockiert, weil ich neulich von der Zeit eine E-Mail erhalten habe mit einer Leserumfrage und da war tatsächlich eine kleine Bombe mit Europaflagge drauf. Also früher stand ja Europa, das ganze Projekt wenigstens mal für Frieden, da hatte man wenigstens noch diesen Eindruck. Und jetzt ist schon, wird von einer Zeitung an die Leser eine E-Mail verschickt, wo eine Bombe mit Europaflagge drauf ist und dazu die Frage, sollte Europa mehr Unabhängigkeit von den USA anstreben? Was bedeutet das? Wird jetzt auf einmal Amerika-Kritik verwendet, um Europa mobil zu machen?
Nee, Amerika-Kritik wird ja gar nicht verwandt. Die Zeit kritisiert ja nicht Amerika. Die Zeit, Elisa, war wie diese ganzen anderen Drecksblätter, die hier Propaganda machen, gegen den Sozialstaat, für eine stärkere Regierung und so weiter. Dann für Corona, da waren sie auch, also im Rahmen des Corona-Faschismus waren sie ja unterwegs, ganz aktiv. Und jetzt natürlich im Rahmen der Kriegstreiberei, also die Zeit, wie die ganzen anderen Blätter, die man üblicherweise da an den Zeitungskiosken kauft, die aber immer dünner werden, nicht? Weil sie von immer weniger Leuten gelesen werden. Die waren nie etwas anderes als Medien, in Sonderheit die Zeit der Transatlantiker. Das waren Transatlantiker, eine Transatlantiker-Zeitung. Die FAZ genauso. Spiegel zunehmend dann. Nicht? Ist ja mehr oder weniger übernommen worden. Tagesspiegel, wie sie alle heißen. Süddeutsche Zeitung, auch ein ganz übles Blatt, ein ganz übles Kampfblatt. Und so weiter. Also du kannst eigentlich das durchdeklinieren durch den gesamten Blätterwald. Nicht nur durch den, sondern durchdeklinieren, sondern auch natürlich dann Radio, Fernsehen vor allen Dingen, die ja vollkommen von diesen Parteioligarchen übernommen worden sind. Und da kann man einfach nur sagen, ich mache ja mal dann absolut so einen Spaß, nicht? Also die Zeit ist ja das Leib und Magen Wochenzeitung für den beamteten Studienrat, ne? Ja. Ja, also und der erliegt dann der Illusion, jederzeit richtig informiert zu sein. Der weiß genau Bescheid, ne? Ich kenne ja solche Vögel. Die hatte ich früher auch mal in meinem Bekanntenkreis und dann habe ich sie rausgeschmissen, weil sie mir einfach zu blöd waren. Und diese Leute und die ganze Pseudolinke, ich sag Pseudolinke, das hat mit links gar nichts zu tun, diese Vogue-Blase, sind in jeder Hinsicht lernresistent. Wir können uns mit denen eigentlich nicht mehr unterhalten. Mir sind die zu blöd und wenn wir was sagen, klappen die gleich die Ohren bei. Die sind so hochgradig ideologisiert und auf Regierungsschiene eingenordet, da ist ein Gespräch eigentlich kaum noch möglich. Ich hoffe, das ändert sich noch. Das Schlimme ist, die glauben den ganzen Dreck und das ist so. Der Upton Sinclair hat das mal gesagt, weil ihr Gehalt davon abhängt, nichts zu verstehen. Und genau das ist eigentlich das Hauptproblem. Und wenn du heute nicht mitmachst und bist im öffentlichen Dienst beschäftigt und machst den Mund auf, dann hast du ein Problem. Die gucken, dass sie dich da rausschmeißen, dass sie dich da rausmobben, irgendwie kriegen die dich da weg. Weil du gehörst nicht zu uns. Du bist ein Nestbeschmutzer. Nicht? Und so weiter. Also im Zeitkontext gibt es keine USA-Kritik. Und jetzt komme ich auf deine eigentliche Frage, sondern es geht im Kern darum, Deutschland kriegstauglich zu machen und Europa kriegstauglich zu machen. Nicht um es von den USA abzukoppeln, sondern Aufteilung von Aufgaben überzugehen. Und die Aufteilung von Aufgaben bezieht sich darauf, Europa soll nun kriegsfest gemacht werden gegenüber Russland und die Lastenverteilung übernehmen, während sich dann analog zu dem, was eben Obama gesagt hat, Pivot to Asia 2012 voll gegen China werfen kann. Das ist der Hintergrund. Und deshalb auch diese sturzblöde Frage von dieser Dreckszeitung. Das ist der Hintergrund, ja? Also nochmal, es gibt keine Kritik dieser Zeit, sondern die schwenken um und wollen Europa kriegstauglich machen und einnorden gegen den großen Krieg, gegen Russland. Das ist das, was dahinter steht. Und kriegstauglich machen, davon hat ja auch Herr Pistorius gesprochen, aber nicht nur er. Macron prescht jetzt auch schön vor. Nee, ich finde es auch ganz toll. Er möchte jetzt ja am liebsten auch schon NATO-Soldaten also direkt eingreifen lassen. Da wünsche ich also viel Spaß bei Herr Macron und auch Herr Scholz, wenn sie auf diese Wahnsinnsideen kommen. Dann haben wir nämlich den Krieg in Zentraleuropa und dann wird hier Zentraleuropa abgefackelt und zu einem Ascheplatz gemacht. Das ist alles nicht lustig. Da weiß man gar nicht mehr, wohin man noch ausweichen soll.
Ja, ich habe also zu dieser Eskalation irgendwie dieser Propaganda oder zu sehen, was jetzt für Kommentare gebracht werden, eben wie Macron, der jetzt sagt, er will NATO-Soldaten mitten in die Ukraine schicken. Heute habe ich auf Instagram über den Kanal CDF Logo, das ist Kindernachrichtensender, ein Video gesehen, wo sich Marschflugkörper, der Taurus und der Storm Shadow und Scalp und der Panzer Leopard 2 mit niedlichen Gesichtern über die deutsche Regierung beschweren, dass der Scholz irgendwie da so zögert, den Taurus in die Ukraine zu schicken. Mhm. Und also da wurde mir einfach nur noch schlecht. Und dann war ich ein bisschen erleichtert, als ich die Kommentare dazu sah, weil selbst deren Follower haben dann also entrüstet reagiert, glücklicherweise.
Wer ist denn für diesen, weißt du, wer für diesen Dreck verantwortlich ist? Ist nicht bekannt, ne? Kriegst du nicht raus, ne? Aber das, Elisa, sowas läuft dann im Wege der Querfinanzierung. Da kannst du also sicher sein, dass das Kriegsministerium da irgendwie seine Dreckspfoten drin hat oder aber auch, sagen wir mal, irgendwelche anderen, sagen wir, Steuer- oder von steuerfinanzierte oder von reichen und superreichen finanzierte NGOs oder so. Die machen das.
Ja, also die Zuschauer haben sich beschwert, die wollen auch Beschwerden einlegen und selbst, ich meine, es ist ja überall jetzt immer mehr sichtbar, selbst in der Wochenschau neulich, es wird lächerlich gemacht, es wird so getan, als wäre es lustig, als wäre es Comedy und so hat sich nämlich auch die Redaktion von CDF Logo, die haben auf die Kommentare reagiert und gesagt, dass sie sich auch redaktionsintern ja kritisch damit auseinandergesetzt haben, warum sie das so machen, aber dass es eben auch die Freiheit sein muss, irgendwie die humoristische. Also und da haben die Leute dann auch wieder entrüstet reagiert, was mich ehrlich gesagt beruhigt bei all der Propaganda, dass doch das anscheinend nicht so leicht landet und dass sie sich vielleicht sogar am Ende ein eigenes Bein stellen, wenn sie so übertreiben, dass das jetzt so offensichtlich wird als Propaganda. Und da möchte ich noch auf ein Buch zu sprechen kommen, was die Anne Morelli, Professorin für Geschichte in Brüssel, die hat ja über die Prinzipien der Kriegspropaganda 2004 ein Büchlein geschrieben.
Ja. Also, ja. Ja, genau. Mhm. Du hattest mich ja im Vorgespräch darauf hingewiesen, auf dieses Büchlein. Und ich will nur ganz kurz diese zeitlosen 10 Prinzipien zitieren, die sie er niedergelegt hat in diesem Büchlein. Mhm. Ganz kurz, ich mach's ganz schnell. Erstens sagen also alle Kriegstreiber sagen das, ne? Alle. Alle, die in den Krieg gehen, sagen, wir wollen keinen Krieg. Zweitens, das feindliche Lager trägt allein die Schuld am Krieg. Drittens, der Feind hat dämonische Züge. Er ist der Teufel vom Dienst. Putin ist ja der Teufel vom Dienst, ne? Viertens, wir kämpfen für eine gute Sache und nicht für eigennützige Ziele. Nein, auf keinen Fall. Fünftens, der Feind begeht mit Absicht Grausamkeiten. Wenn uns mal etwas passiert, wenn wir mal etwas Schlimmes machen, dann ist das wirklich ein reines Versehen. Sechstens, der Feind versendet unerlaubte Waffen. Siebtens, unsere Verluste sind ganz gering, die des Gegners sind enorm. Achtens, unsere Sache wird von Künstlern und Intellektuellen unterstützt. Da fragt sich, von was sind das für Leute? Unsere Mission ist heilig. Wir verfolgen eine Mission. Mission accomplished, ne? Erinnerst du dich? Zehntens, wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Ne? Also das ist ganz, das sind die zeitlosen Propagandaphrasen, die natürlich, muss man sagen, dann an die jeweilige Konflikt- oder Kriegssituation angepasst und entsprechend ausformuliert werden. Und du hast ja ein ganz wichtiges Beispiel genannt, wie man jetzt die Kinder hier unter Feuer nimmt quasi, damit sie das ganz toll finden. Jetzt, ach, das ist ja so smart, wenn diese Bombe auch noch ein Gesicht hat. Ach, wie schön. Also das sind ja solche Arschlöcher, die so etwas machen. Das ist ja gar nicht mehr zu toppen. Auch die müssten gleich weggesperrt werden. Ja, es ist unfassbar. So, und all diese Phrasen bestimmen natürlich die gesamte Berichterstattung spätestens seit dem Jahre 2010, als Russland und Putin systematisch zu neuen Feinden des Westens aufgebaut wurden. Ich habe ja vorhin gesagt, das baute sich langsam auf, nicht? Also Eskalation findet ja langsam statt. Und wenn es dann richtig losgeht, wird's dann abstrus, wie an dem Beispiel, was du da mit den Kindern genannt hattest. Also der Feind ist das neue Böse, aber so neu ist das gar nicht, denn der Reagan, der hatte ja schon damals das Reich des Bösen erkannt in Russland, das ist also schon viele, viele Jahre her. Dann haben die ja auch die Achse des Bösen bekämpft, nicht? Also der Feind ist immer der Böse, den sie da bekämpfen wollen. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, also die Art der Berichterstattung ist im Wesentlichen in allen Medien gleich. Ich muss die hier nicht nochmal aufführen. Die lassen sich aber eigentlich auf die großen, auf dreimal groß H zusammenfassen. Hass, Häme und Hetze. Das ist nämlich das, was bereits längst vor dem Maidan-Putsch gemacht wurde. Ich erinnere mich noch an die Winterfestspiele in Sotschi, da haben sie Russland auch schon mit Häme, Hass und Dreck überzogen. Da war es eigentlich für die Öffentlichkeit noch gar nicht klar, was da in der Ukraine abgehen würde. Naja, aber man kann einfach nichts mehr anderes sagen. Diese 10 Prinzipien, das sind die Botschaften der Kriegstreiber, aber leider unter anderem auch in Berlin. Aus meiner Sicht ist diese Haltung völlig krank. Aber was will man machen, Elisa, wenn das Gehirn von Hass zerfressen ist, dann fehlt die Kapazität, dann hat das Gehirn keinen Platz mehr für nüchterne Analysen.
Was mich wieder beruhigt ist, ich habe im Deutschlandfunk die Zahl gefunden, dass trotz all der Kriegsrhetorik, das habe ich dazu gefügt, und der Angstmache in den Medien, also dem Deutschlandfunk zufolge, würde im Falle eines militärischen Angriffs auf Deutschland laut einer Umfrage nur 5% der Bundesbürger sich zum Kriegsdienst melden. Ich habe dann mal nachgerechnet, je nachdem, ob man Frauen und Männer damit meint, mit der deutschen Bundesbürger oder nur die Männer, wären es dann trotzdem noch 2 bis 4 Millionen Menschen, wo das nur vielleicht dann doch nicht so wenig ist. Aber immerhin halt 5% klingt erstmal überschaubar. Und dass auch sich immer mehr Menschen seit dem Beginn des Ukraine-Krieges, immer mehr Soldaten, wollen sich vom Kriegsdienst befreien lassen. Und es bewerben sich auch immer weniger Leute bei der Bundeswehr, was ja erstmal ein gutes Zeichen ist, dass all diese Propaganda gar nicht so wirkt und zeigt, warum die wohl so wichtig ist, warum sie die wohl dann halt erst recht brauchen, weil ansonsten wäre das gar nicht möglich, Kriege zu führen.
Elisa, völlig klar ist, habe ich vorhin auch schon angedeutet, kein Krieg ohne Propaganda. Ja, es ist vielleicht sogar der wichtigste Faktor. Natürlich musst du eine Hardware haben. Du musst die Logistik haben. Du musst die Kämpfer haben. Du musst alles Mögliche haben, um einen Krieg erfolgreich führen zu können. Du musst, wie der Clausewitz gesagt hat, du musst vor allen Dingen die Friktionen im Kriege berücksichtigen. Das heißt, alles das, was nicht so funktioniert. Der Nachschub funktioniert nicht so wie erforderlich. Die Materialien sind nicht so da, wie sie da sein müssten. Das sind alles die sogenannten Friktionen. Aber kein Krieg ohne Propaganda. Du musst die Bevölkerung erstmal kriegswahnsinnig machen. Ja, du musst sie auf den Feind einschwören, der böse Feind, der vergewaltigt deine Frauen oder der schmeißt die Babys von der Brücke oder so ein Dreck alles. Das haben die ja alles gemacht, bevor der Irakkrieg richtig losging. Ja, wir erinnern uns daran. Ich muss das jetzt hier nicht nochmal wieder ausbreiten. Also völlig klar ist, ich sage immer wieder, Kriegsvorbereitungen und Kriege sind der ultimative Staatsterror. Und sie sind an die Konzeption dieses Staates, so wie wir ihn heute haben, gebunden. Du musst die Völker aufeinander hetzen. Du musst einen Feind erfinden, wenn er noch nicht da ist. Oder wenn du schon einen Gegner hast, mit dem du dich nicht gut verstehst, musst du den zum ultimativ Bösen erklären. Und würden die westlichen Regierungen Russland nicht dämonisieren, also zum Teufel erklären, könnten sie den Völkern in Europa auch die notwendigen Mittel nicht abpressen. Denn sie, wie ich vorhin gesagt habe, bezahlen das alles mit Wohlstandsverlust bis hin möglicherweise zur Verelendung. Die Herrschaftskasten, Elisa, die brauchen diese durchschlagskräftige und vor allen Dingen flächendeckende Propaganda. Die halten sich ja nicht mit irgendeinem Pissblatt auf, was da ab und zu mal irgendeinen Wahnsinn verbreitet, sondern es ist flächendeckend. Die Propaganda läuft flächendeckend. Ich habe einen Kurzurlaub gemacht und da stand ein Fernseher, wir haben ja keinen. Dann hatten die 50 Programme da drauf, ich würde mal sagen, auf mindestens 10 lief immer irgendwie so was Nachrichtenmäßiges, also purer Dreck und Propaganda, auf 15 Werbung und auf den anderen irgendwelche Totschieß- und Krimi-Dinge. Also wenn eine Gesellschaft so mental kaputt machst, musst du dich nicht wundern über den Geisteszustand draußen. Und da, das ist wirklich das, was mich eigentlich erschüttert. Die kleben an dieser Propaganda, die glauben den Dreck, das gucken sie sich 365 Mal im Jahr an, wenn nicht häufiger. Und dann ist, da ist nichts mehr, da ist für Vernunft, für Friedenskonzeptionen ist da bei vielen überhaupt kein Platz mehr.
Aber
Entschuldigung.
Aber nur so lange, bis sie selber irgendwann vielleicht in den Krieg ziehen sollten. Das ist ja das, was die Zahlen gerade gezeigt haben. Okay, Waffen können wir gern liefern, aber ich möchte bitte, ich bin friedfertig.
Ich möchte nicht dabei sein. Aber sie sollten bitte auch noch begreifen, wenn sie denn schon nicht selbst sich zum Opfer machen wollen, dass die anderen, die da reingetrieben werden, durch die Propaganda eben Opfer der psychologischen Operationen sind. Das ist das.
Bitte? Oder wie in der Ukraine gezwungen werden. Also da ist es ja nicht mehr freiwillig.
Das ist ja die nächste Nummer, nicht? Ich meine, sieh mal, Kriege sind ja auch nur führbar, wenn du die entsprechende Manpower hast, also wenn du immer wieder neue Soldaten ins Feuer schicken kannst, die sich dann die Birne wegschießen lassen. Und zur Zeit des Hitlerfaschismus, da wurdest du ja gar nicht gefragt. Da sind ja Tausende und Abertausende Menschen erschossen worden in der Wehrmacht, weil sie irgendwie nicht mitgemacht haben, irgendwie einen Befehl verweigert haben oder sich gesperrt haben. Die haben die gleich fertig gemacht. Und dann musstest du natürlich selber als Soldat überlegen, möchtest du jetzt auch erschossen werden oder wie? Also es ist so krank, es ist so pervers, deshalb gibt's ja auch dann die Wehrpflicht irgendwann wieder wahrscheinlich.
Da sprechen wir dann, wir machen zwei Teile zu dem Thema, weil das so
umfassend
ist. Da sprechen wir dann beim nächsten Mal drüber. Aber weil wir gerade auch bei Hitler sind, in deinem aktuellen Buch vergleichst du ja die USA auch mit Hitler-Deutschland, was den Weltbeherrschungsanspruch anbelangt. Kannst du dazu jetzt nochmal was sagen? Du hast ja vorhin auch öfter diesen Weltbeherrschungsanspruch erwähnt. Aber dann hast du halt gesagt, bei Hitler war das ja im Prinzip ähnlich, dass das die Leute irgendwie kaum erkennen.
Ja, Elisa, in dem Buch habe ich ja, das muss ich jetzt noch mal ein bisschen richtig stellen, weil sonst kriegt das einen falschen Zungenschlag. Ich muss klarstellen, also ich habe die USA nicht mit Hitler-Deutschland verglichen, Ausrufungszeichen, sondern ich habe, und das ist eben ein Riesenunterschied, die Weltbeherrschungsobsession des militärisch-industriellen Komplexes und seiner Hintermänner, beziehungsweise des außen- und sicherheitspolitischen Establishments der USA und von Hitler-Deutschland verglichen. Das ist ein Riesenunterschied. Und deren Welteroberungsmissionen oder Obsessionen miteinander verglichen. Und das begründe ich auch in dem Buch. Und Welteroberungsideologien, da sage ich ganz klar, völlig egal von wem sie kommen, sind strukturell faschistisch und nichts anderes. Ob sie nun von echten, beinharten Faschisten kommen oder von Figuren, die sich für Himmelgesandte halten. Eines halluzinierten God's Own Country oder was. Ist vollkommen wurscht, ist vollkommen egal. Und vor allen Dingen muss man sehen, dem traditionellen Faschismus war der Kampf ums Überleben, das Leben als Kampf, in die Ideologie eingeschrieben. Und Weltbeherrschungsansprüche und Welteroberungsfantasien, die sich gegen fremde Territorien richten, zwecks in Besitznahme oder ökonomische Ausplünderung oder unökonomische Ausplünderung, waren immer ein wesentlicher Teil der faschistischen Ideologie. Und insoweit sage ich, da unterscheiden die sich eigentlich gar nicht. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch des Hitlerfaschismus gewesen, aber auch des italienischen Faschismus, nämlich andere Territorien für sich zu erobern. Und das kann man mit den unterschiedlichsten Mitteln machen. Und da unterscheiden sie sich im Rahmen ihres Weltbeherrschungsanspruches nicht von den US-amerikanischen Kriegseliten. Und da kann man sagen, die Führungskader des Westens sagen natürlich nicht, wir wollen jetzt andere Länder erobern, wir wollen andere Territorien erobern, Völker unterdrücken, um sie auszuplündern. Nee, natürlich sagen die das nicht. Die sagen gegenüber ihren eigenen Völkern, ja, wir wollen doch den Freihandel bringen. Wir wollen euch die Demokratie bringen und den Humanismus, die westlichen Werte, die Menschenrechte und die regelbasierte Ordnung. Rule-based order. Das ist deren Ziel. Aber die rule-based order, die regelbasierte Ordnung, haben sie sich selber ausgedacht und haben mit Völkerrecht überhaupt gar nichts zu tun. Und diese Werte, die sie da nach außen tragen mit Krieg und Unterdrückung und bunten Militärrevolutionen, Militäroperationen, Attentaten, Geheimdienstputschen und so weiter und so weiter, ja, sind eben das Resultat dieser schwachsinnigen Weltbeglückungsideologie. Und damit rechtfertigen die alle Verbrechen. Ich habe ja vorhin gesagt, die Kriege der USA nach 1945 haben 20 bis 30 Millionen Opfer gefordert. Aber, und das ist das Hauptproblem, was wir heute haben, da sind wir wieder bei der Propaganda, wer sich mit den zeitgeschichtlichen Fragen nicht auseinandersetzt und vorm Fernsehen verblödet, der gehört dann zu diesen gehirngewaschenen Mitläufern, die da auf Zuruf der Regierung auf irgendwelchen Demos herumlatschen. Ja? Die holen sich die Absolution von ihrer Regierung für die eigene Doofheit. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ja. Weil sie die Zusammenhänge nicht checken, deshalb sind sie die nützlichen Idioten dieser Kriegstreiber.
Ja, das Ding ist, in deren Weltbild klingt das dann alles so logisch und sie sind dann so beruhigt, weil sie sehen, es sind ja so viele, die gegen rechts sind und merken aber nicht, dass sie ja mit Rechten dann quasi sich verbinden, weil sie sich nicht auskennen, genau wie du sagst. Also es ist wirklich.
Nein, sie sind, Elisa, es ist so, wir haben, wie ich es immer gesagt habe, wir haben eigentlich eine rechte, ultrarechte Regierung. Und das verstehen auch meiner Meinung nach viele nicht, auch die vielleicht jetzt unserem Gedankengut in irgendeiner Weise freundlich gegenüberstehen, weil die immer rechts und links durcheinander schmeißen. Ja, wir haben eine ultra-rechtskonservative Regierung, die schon mitgemacht hat oder deren Kräfte mitgemacht haben im Rahmen der neoliberalen Konterrevolution, die also den Monopolkapitalismus mit ihrer Hilfe mit auf die Spitze getrieben haben. Und jetzt kommt das vermeintlich Linke, benutzen aber neostalinistische Methoden, um dieses Ganze, diesen ganzen Wahnsinn in Szene zu setzen. Und da fließt dann real rechtes Handeln mit pseudo-linker Methodik zusammen. Und das muss man sehen. Das ist das, was hier läuft. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie man jetzt Frau Frenzi Näser, ich sag mal, Nancy Faeser, wie man die jetzt eigentlich nennen sollte. Ich will da auch nicht beleidigend werden, nützt auch niemandem. Aber das ist ein neues Ministerium der Staatssicherheit. Was anders ist das? Das ist eine Neuauflage. Man könnte ja auch vielleicht irgendwie so als irgendwie was Neuartiges, einer neuartigen Gestapo, stimmt aber ja nicht. Es ist eine neue Form des Ministeriums für Staatssicherheit, was aber nicht dem Sozialismus dient, sondern was dem Hyperkapitalismus und seinen Kräften dient. Das muss man zusammen sehen.
Wo du gerade wieder von Sicherheit gesprochen hast, der Walter van Rossum hat vor kurzem eine Sendung mit Jürgen Rose, Ulrike Gero und Matthias Bröckers gemacht zur Münchner Sicherheitskonferenz, die vom 16. bis 18. Februar stattfand. Ja. Und da waren sich alle einig, dass die SIKO letztendlich ein Stelldichein der westlichen Kriegstreiber ist. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, ich wünschte, ich hätte eine andere Beurteilung. Ich käme sehr gerne zu einer anderen Beurteilung. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich in all dem, was ich hier so ausbreite, vollkommen Unrecht hätte, dass ich vollkommen neben der Spur laufe. Dann könnte man mir sagen, man müsste mir mal ein paar Argumente liefern. Die kommen aber ja nicht von der anderen Seite, weil sie keine hat. Sie arbeitet mit Propaganda. Also, ich komme zu dem Schluss, ich habe mir ja auch diesen diesen Manova-Videobeitrag angesehen, kann nur sagen, ja, ich kann mich den Vieren leider nur anschließen. Diese Konferenz, die gibt's ja eben schon seit 50 Jahren. Früher hieß die ja immer Wehrkundetagung. Heute ist das die Münchner Sicherheitskonferenz. Die Teilnehmer haben ja gesagt, wer trifft sich dort? Das sind die Politiker. Das sind Rüstungsindustrielle, Militärstrategien, Strategen und so weiter. Also im Grunde genommen das Kriegsestablishment des Westens trifft sich da. Und es ist eine Privatveranstaltung. Es ist eine reine Privatveranstaltung. Die wird von Steuergeldern zum großen Teil bezahlt. Es ist aber eine Privatveranstaltung und keine Staatsveranstaltung. Und da muss man eben sehen, Sicherheit, das haben wir vorhin aber schon ganz kurz besprochen. Sicherheit bedeutet für die das Militärische im engeren und im weiteren Sinne. Und vor allen Dingen, und das hat ich weiß nicht mehr, wer es von denen gesagt hat, die Ausweitung des Sicherheitsparadigmas. Ich glaube, der Rose hat es gesagt. Ausweitung des Sicherheitsparadigmas heißt, es geht über den rein militärischen Bereich hinaus und umfasst auch den Gesundheitssektor, nämlich sogenannte Pandemien und wie gehen wir mit Pandemien um und welche polizeilichen Maßnahmen und Unterdrückungsmaßnahmen machen wir nach innen. Es umfasst aber auch die Ernährung, die Ernährungssicherheit, das Klima, den Kampf gegen den Terror und vor allen Dingen die Totalkontrolle der Gesellschaft. Das geht auch alles an uns vorbei, weil es eben sehr klandestin, also im Geheimen vieles durchgeführt wird. Das, was da alles im Rahmen dieser sogenannten Smart Cities abläuft, läuft im Wesentlichen auch unter dem Radar der Öffentlichkeit. Für mich sind das Großkonzentrationslager mit Freigang nachher. Was anderes ist das nicht. Die versuchen hier, den Bürger zum Affen zu machen und den nachher in so eine Art benthamsches Gefängnis einzusperren, wo er im Grunde genommen der 24 Stunden Dauerüberwachung und Kontrolle unterliegt. Das ist deren Zukunftsvorstellung für gesellschaftliches Leben in großen Städten. Inwieweit die das noch auf die Dörfer ausdehnen können, ist eine andere Frage. Aber die Straßenlaternen, die muss man sich mal ansehen, werden zurzeit auch alle ausgetauscht durch eine klandestine Überwachungstechnologie, die da nämlich drinsteckt. Das sieht man gar nicht. Die sehen nur etwas anders aus. Die sehen aus wie so ein umgedrehtes Bötchen. Ja? Das läuft alles unter dem Radar der Öffentlichkeit und wenn die Öffentlichkeit das alles wüsste, würde sie diese Dinger abräumen. Also diese Sicherheitskonferenz hat eine völlig andere Vorstellung. Von Frieden ist da gar nicht die Rede. Der Frieden ist auch kein Geschäftsmodell, Elisa. Mit Frieden kannst du kein Geld verdienen. Ja, und das ist das. Das wollen die. Die wollen alles für sich zur Bedrohung erklären und deshalb müssen sie im Wege eines neuen Sicherheitsparadigmas alles unter Kontrolle bekommen. Das ist das Zentrum auch der Ideologie dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Der Rose hat gesagt, hat mir gut gefallen, ist eine NATO Warlord Conference. Und die Gero hat gesagt, dass man ja früher im Jahre 2004 und 2014 auch nochmal so Vorstellungen hatte einer europäischen Sicherheitsarchitektur unter Einschluss von Russland, können wir alles vergessen, ist alles Geschichte. Es geht nicht um Friedenssicherung, es geht nicht um Deeskalation, es geht um diesen neuen Sicherheitsbegriff eines umfassenden Sicherheitsparadigmas, das ist das.
Aber die drei Gesprächspartner, die hatten ja auch diese Vorstellung von einem europäischen Militär, von dem vorhin die Zeit auch gesprochen hat.
Ja, ich fand das ja auch nicht so lustig. Insoweit unterscheide ich mich davon auch, wobei da muss man zur Entschuldigung, muss man dann auch sagen, weil ich glaube, die Gero bezog sich im Wesentlichen darauf und der Rose, also eine europäische Militärstruktur einzuziehen. Aber da muss man zu deren Entschuldigung sagen, auf voll defensiver Basis im Sinne der Landesverteidigung oder der Kontinentverteidigung. Aber ich frage mich eigentlich, wozu brauchen wir eine europäische Armee und europäische Armee oder Militärstrukturen, wenn wir gar keinen Feind haben? Wer ist denn der Feind? Wer will Russland hier Europa überfallen? Das ist doch völliger Bullshit. So ein Schwachsinn.
Ja, das hatte mich also auch gewundert.
Und da gehe ich auch nicht mit denen eins. Mhm. Da würde ich sagen, okay, wir brauchen sicher, wenn wir sowas wie die alte Staatskonzeption, und ich sehe nicht, dass wir so schnell davon loskommen, aufrechterhalten wollen, dass wir dann meinetwegen so ein Rumpfmilitär meinetwegen hätten, was vollkommen defensiv ausgerichtet ist, in Gottes Namen, ja, bevor wir dann weitergehen in Richtung eines Friedenskontinents. Es gibt ja auch Länder, die haben kein Militär. Costa Rica hat kein Militär. Warum brauchen wir ein Militär? Natürlich brauchst du gewisse Sicherheitsstrukturen. Du brauchst also eine vernünftig funktionierende Polizei. Da musst du haben, weil du immer irgendwelche Wahnsinnigen in der Gesellschaft hast oder kriminelle Elemente oder kriminelle Organisationen. Aber da wird's dann ganz kritisch, wenn ich mir also die westlichen Regierungen angucke, nicht?
Uli, wir haben jetzt schon ganz schön viel Zeit gebraucht. Deshalb würde ich hatte mehrere Fragen vorbereitet. Ich glaube, zwei würde ich jetzt einfach weglassen. Aber okay, eine würde ich dir schon gern noch stellen, ja, die auch wichtig ist. In einem Interview hat jetzt der amerikanische Journalist Tucker Carlson zum ersten Mal für amerikanische Bürger Putin selbst zu Wort kommen lassen, was ja auch schon, also was für mich eigentlich revolutionär ist, und hat damit auch die Politik der USA entlarvt. Kann das ein Gamechanger sein?
Ich hoffe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wichtig ist ja, dass trotz aller Anfeindungen und sie haben ja auch dann, diese Drecksmedien haben ja auch schon wieder dann Tucker Carlson lächerlich gemacht, in den Dreck gezogen. Das gehört ja alles zu diesem Propaganda, schmutzigen Propagandaspiel. Aber ich fand es schon mal großartig, dass er sich auch über die Jahre bemüht hat, dieses Gespräch zustande zu bekommen, auch gegen, wie er meines Wissens ja gesagt hat, gegen die Widerstände des Geheimdienstes. Die wollten das ja überhaupt gar nicht, dass er das Gespräch führt. Also jetzt, dass Tucker Carlson also in die Hölle abgestiegen ist, um mit dem Teufel persönlich zu sprechen, finde ich also großartig. Und ja, er hat es ja auch geschafft, dass dieses Video meines Wissens weit mehr als 1 Milliarde Mal schon gesehen worden ist. Aber Elisa, wie gesagt, ob da ein Gamechanger draus werden kann, weiß ich nicht. Es ist aber eine ganz wichtige Botschaft, die Carlson also in die Wohnzimmer geschickt hat und die sicherlich bei vielen Menschen zum Nachdenken angeregt hat. Dieses Video hat zum Nachdenken angeregt. Und ja gut, manche, denke ich, fanden es auch großartig. Ja. Und ja, je mehr Menschen sich so etwas anschauen, desto weniger Ansatzpunkte und Andockmöglichkeiten haben diese schrecklichen Kriegstreiber. Und das ist alleine schon mal ein Wert an sich. Also ich kann nur sagen, ohne Diplomatie geht überhaupt gar nichts. Eine solide, an der Wirklichkeit orientierte Diplomatie zur Vermeidung von Kriegen ist das A und O des staatlichen Miteinanders. Aber man möchte ja hier vom Westen her kein Miteinander, sondern sie sind die aktuellen Kriegstreiber. Und davon müssen wir weg. Es müsste im Grunde genommen eine völlige Entmachtung dieser herrschenden Eliten stattfinden.
Im Grunde kann man aber sagen, zeigt das Gespräch, was für eine Macht ein kritischer Journalist haben kann. Wenn er eine gewisse Reichweite hat und sich dann sowas traut, Weil es hat ja schon Druck auch aufgebaut, oder?
Genau, und das ist vollkommen richtig, was du sagst. Deshalb haben sie ja auch seit Jahrzehnten sich bemüht, die gesamte Medienlandschaft unter ihre transatlantische Kontrolle zu bekommen, weil sie genau wissen, sie können keine Kriege führen ohne diese Propaganda, ohne die Dämonisierung eines wie auch immer gedachten Feindes. Und deshalb sind sie ja auch damit beschäftigt, alles zu kriminalisieren, was nicht in ihre Richtung geht. Deshalb haben sie ja diesen, wie heißt dieser europäische Digitalakt da, den sie da gerade durchgeboxt haben, der in Kraft getreten worden ist, um widerstreitende Positionen und Meinungen zu eliminieren aus dem Dialog oder aus der potenziellen Diskussion. Alles muss raus, alles muss weg. Wie sie die heimischen Medien europaweit gleichgeschaltet haben, das gehört ja alles in diesen Kontext. Und deshalb kann ich nur sagen, dieser kritische Journalismus ist nicht nur notwendig, er ist auch für unser Überleben notwendig. Denn und deshalb ist er auch so gefährlich für sie. Wir sind gefährlich für die.
Ja, ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort für heute. Wir machen dann noch den zweiten Teil. Da soll es dann vor allem darum gehen, wie wir jetzt damit umgehen können als Bürger mit diesen offensichtlichen Kriegsvorbereitungen. Da soll es dann
Ja.
auch um die Wehrpflicht gehen. Ja, bei dir ist die Sonne rausgekommen.
Ja, gut. Ist ja auch schon mal schön, ne?
Ja, die Wehrpflicht, du bist ja selbst Kriegsdienstverweigerer, das heißt, du kannst dann von deiner eigenen Erfahrung erzählen, was dann auch, oder du wirst von deiner eigenen Erfahrung erzählen, was vielleicht dann auch vielen nutzen kann. Und jetzt verabschieden wir uns aber vorerst wieder mit einer Schlussfrage, die wir so im Raum stehen lassen. Was kann ich selbst tun, um die Friedensbewegung zu stärken?
Ja,
Danke, Uli.
genau.
Bis dann, bis
Elisa,
zum
ich
nächsten
danke dir vielmals für das Gespräch.
Mal. Gleichfalls.